Servus und ganz herzlich willkommen zu Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von NHL.com.de. Heute Episode Nummer 32, in der ich Stefan Ustorf zumindest für den Anfang entschuldigen muss. Der ist auf einer DEL-Sitzung. Könnte spannend werden, aber wir bleiben thematisch in der NHL und deswegen möchte ich den heutigen Gast sehr gerne vorstellen. Er ist für krachende Hits bekannt, hat das fast zu seinem Markenzeichen gemacht. In bislang 57 NHL-Spielen teilte er 221 Hits aus. Das ist deshalb so beeindruckend, weil er meist im dritten Verteidigerpaar spielt und daher ja eigentlich weniger Eiszeit bekommt als andere Kollegen. In der laufenden Saison zählt er zu den mit 66 Hits zu den 9 besten Hittern der gesamten Liga. Das ist mal eine Ansage. Und dazu muss man auch noch sagen, wenn er dich trifft, dann merkst du es. Er ist 2 Meter groß, bringt, glaube ich, mittlerweile ein Kampfgewicht von etwa 110 Kilogramm mit. Also das tut dann richtig weh. Aktuell, er spielt bei den Dallas Stars, ist seine Aufgabe ein bisschen zeitintensiver und auch offensiver geworden, denn er muss für den verletzten Thomas Harley einspringen. Also das bedeutet mehr Eiszeit und in seinem Fall mehr Offensive und auch mehr Hits. Und wenn man es unterm Strich sieht, dann würde ich als Nationaltrainer sagen, so einen physisch starken Verteidiger, den willst du doch eigentlich dabei haben, wenn im Februar die Olympischen Spiele 2026 gespielt werden. Aber die Schweizer Nati, die verzichtet freiwillig. Darüber müssen wir reden, über viele andere Dinge auch. Erstmal sage ich ganz herzlich willkommen, Lian Bixel. Grüß dich, Lian.
Vielen Dank für die Einladung. Freut mich.
Uns auch. Schön, dass du mit dabei bist. Allen voran, Lian, klappen wir unser Audio-Poesie-Album auf. Dieselben 6 Fragen an alle unsere Gäste. Nummer 1, was ist denn immer dein Pre-Game-Meal?
Süßkartoffeln, Chicken, manchmal Fisch. Ja, sehr einfach.
Okay. Was ist denn für dich das schönste NHL-Stadion?
Montreal.
Bell Center hören wir oft. Warum für dich?
Ich war gerade dort letzte Woche. War eine sehr interessante Atmosphäre. Sehr viele tolle Spieler spielten dort und die Fans. Ja, war sehr beeindruckend. Auch die Stadt hat mir sehr gut gefallen.
Auf die Frage bin ich jetzt sehr gespannt. Normalerweise, glaube ich, könnte andersrum dein Name genannt werden. Aber wer ist denn für dich der unangenehmste Gegenspieler?
Ich glaube, bis jetzt ging es noch, weil ich habe meistens nur ein Match oder zwei oder höchstens dreimal gegen ein Team gespielt und dort war noch nie eine Verbindung zu einem Spieler wirklich. Aber Tom Wilson von den Washington Capitals, er ist ziemlich physisch und wir hatten schon sehr viele harte Zweikämpfe.
Ja, da prallen 2 Urgewalten aufeinander, das kann man wirklich sagen. Lian, wer ist denn dein Vorbild? Also muss kein Sportler sein, kann ein Hockeyspieler sein, kann jedermann sein?
Ja, ich würde sagen, wo ich aufgewachsen bin, war es immer mein Vater. Er hatte auch Handball gespielt in der Nazi. Ja, war für mich immer eine Figur, ja, sehr beeindruckend wird, die Familie zusammenhält und ja, er schaut jedes Spiel von mir. Ich habe noch 2 andere Brüder, er schaut die Spiele von denen, er selbst ist Trainer und wir alles zusammen hat, finde ich sehr beeindruckend und ich glaube, er ist eine Person, die ich folge und natürlich Sportler. Meine Roger Federer war immer eine Figur in der Schweiz, wie auch Roman Josi im Hockey und ich glaube, so die 3 Personen waren oder sind meine Vorbilder.
Was ist denn bislang dein emotionalster NHL-Moment?
Oh, schwierig. Ich glaube, die Playoffs letztes Jahr prägten mich sehr. Wir hatten ein Spiel 7 in der ersten Runde gegen Colorado, war sehr, sehr interessant. Oder für mich ein Traum, in den Playoffs zu spielen. Ich glaube, das war ein Moment, aber natürlich mein erstes NHL-Spiel, mein erstes Tor. Ich glaube, es ist nicht fair, einen Moment rauszupicken. Ich glaube, dort sind so viele. Ich meine, schon nur in den NHL zu spielen, ist für mich ein Riesentraum und ein Riesenprivileg. Und wegen dem ist es nicht fair, ein Spiel rauszupicken.
Ja, ist ja schön, dass man, wenn man erst so kurz dabei ist, schon so viele Momente hat. Das spricht ja tatsächlich für dich. Meine letzte Frage, meine Lieblingsfrage. Wenn du nicht NHL-Profi geworden wärst, was wäre dein Beruf gewesen?
Keine Ahnung. Ich wäre, glaube ich, ziemlich aufgeschmissen. Ich war durchschnittlich in der Schule. Ich war nicht sehr gerne in der Schule. Ich war mehr im Eishockey fokussiert und wegen dem, ich glaube, es ist eine sehr oft gestellte Frage, eine sehr schwierige Frage. Ich weiß nicht, etwas mit meinen Händen. Ich glaube, etwas, wo ich draußen arbeiten kann. Ich liebe die Natur, vielleicht in diese Richtung.
Wie gesagt, ich glaube, wir sind alle froh, dass es dann mit dem Hockey-Job geklappt hat. Da schauen wir dir ja auch sehr, sehr gerne zu. Jetzt, wenn du es gerade eben selbst schon ins Gespräch gebracht hast, deine Brüder. Einer deiner Brüder spielt ja Profifußball in Deutschland in der dritten Liga. Genau. Erzähl uns da gerne ein bisschen was über ihn, bevor wir auf dich zu reden kommen.
Ja, ich meine, ich bin sehr, sehr stolz, dass er seinen eigenen Weg geht. Ich meine, im Fußball ist es nicht sehr einfach. Dort gibt es sehr viele gute Spieler. Und ich glaube, schon in der dritten Liga zu spielen in Deutschland ist ein Riesending. Und er macht es sehr, sehr gut dort. Er hat sich durchgekämpft. Ich war in Besuchen diesen Sommer das erste Mal in Deutschland. So war etwas sehr Spezielles für mich, in das Stadion zu gehen und ihn zu sehen, zu spielen. Und ich meine, gehen wir zurück auf Vorbilder. Ich meine, war auch ein Vorbild für mich. Er ist mein größerer Bruder und sehr stolz für ihn, dass er seinen eigenen Weg geht, ja.
Wäre das auch was für dich gewesen, also Fußballprofi zu werden? Ich meine, mit deinen Maßen kann man, glaube ich, sehr gut im Tor, in der Innenverteidigung oder vielleicht auch im Sturm spielen.
Ich glaube nicht. Ich meine schon nur, dass das Einlaufen im Eishockey, wo wir Fußball spielen, bin ich nicht wirklich begabt. Wegen dem, ich glaube, Fußball wäre nicht mein Ding gewesen.
Okay, auf deinen Namen müssen wir auch noch kurz zu sprechen kommen. Ich glaube, da haben die Kollegen in Nordamerika immer so ihre Probleme. Ich höre ganz viele Übertragungen, wo immer von Leon Bischel die Rede ist. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was ist denn dann dein Spitzname geworden? Da bieten sich ja dann einige Varianten an.
Ja, Bisch ist ich glaube, der aktuellste oder der meistgenutzte. Ich glaube, Bisch, der ist, Bert Vogel ist also einen, weil wir, letztes Jahr hatten wir, es ist kein Insider, wir hatten so ein Ding in den Playoffs, wo wir immer die Vogelgeräusche gemacht haben, und das ist auch so ein bisschen mein Spitzname jetzt geworden, aber ich glaube, Bisch ist der meistgenutzte.
Okay, wir müssen über deine Rolle in der Mannschaft gerade ein bisschen sprechen. Ich hatte es bei deiner Vorstellung schon gesagt, du kriegst momentan deutlich mehr Eiszeit. Jetzt im letzten Spiel erst am Wochenende überhaupt zum ersten Mal die Marke von 20 Minuten Eiszeit überschritten. Wie sehr traust du dir selbst denn zu, jetzt die Verletzung von einem eurer Topverteidiger, von Thomas Harley, zu kompensieren?
Ja, sicher sehr schwierig, es zu kompensieren. Ich meine, Harley ist ein Top-Verteidiger in der NHL, spielt für Team Kanada letztes Jahr bei den Four Nations. Und ich glaube, es ist nicht fair zu sagen, zu kompensieren. Ich glaube, ich will meine Rolle fortschreiten, wie ich es gemacht habe. Und vielleicht draufpacken, mehr offensiv zu spielen, mehr zu kreieren. Aber schlussendlich will ich mein Spiel durchziehen von, ich habe meinen Durchschnitt von 14 Minuten bis jetzt diese Saison, und ich will das so durchziehen und probieren, es für 20 Minuten auf dem Eis zu stehen und trotzdem physisch zu spielen, in der Verteidigungszone die Spielzüge zu unterbrechen und nach vorne spielen und auch etwas vorne zu kreieren. Ich glaube, das ist mein Ziel hier, solange Harley ausfällt und auch wenn er zurückkommt. Ich meine, es ist immer gut für die Trainer, wenn ich etwas mehr bringe ins Team, und wegen dem probiere ich es so umzusetzen.
Ja, das mit der offensiveren Rolle, mit dem Kreieren, das hat ja direkt sehr, sehr gut geklappt. Du hast dein erstes Saisontor geschossen. Jetzt bist du ja, sagst du ja selber, eigentlich ein Verteidiger, der mehr über die Füße kommt, stay at home, also hinten seinen Job sehr, sehr gut macht. Ja, nehmen wir uns da einfach mal mit, wie speziell ist es dann, wenn man es vorne schafft, ein NHL-Tor zu schießen?
Ja, ich glaube, ich will mich nicht in eine Box rein, wie soll ich das sagen? Ich will mich nicht limitieren. Ich will nicht nur der Stay-at-home-Defenseman sein. Ich bin ein sehr guter Schlittschuhläufer und ich glaube, ich habe die Qualität, auch vorne etwas zu kreieren. Ich weiß, dass ich in der Defensivzone einen sehr soliden Job mache. Die Trainer vertrauen mir dort und ich will, ja, wie ich gesagt habe, mehr zum Spiel bringen, die Scheibe nach vorne bringen und auch vorne etwas zu kreieren. Und es ist schön, dass es gerade geklappt hat im ersten Spiel und freue mich auf die nächsten Spiele.
Aber wirklich bekannt geworden und ich würde auch sagen, jetzt festgespielt, auch schon in der letzten Saison, hast du dich ja vor allen Dingen durch dein körperliches Spiel. Du hast jetzt im letzten Spiel deinen persönlichen Bestwert auch eingestellt. Das sind 8 Hits in nur einem Spiel, das haben manche, ja, weiß ich nicht, in 2 Wochen. Wie viel Spaß macht es dir denn, so körperbetont zu spielen, deinen Körper da auch einzusetzen? Und wie viel Vorbereitung und Training geht da auch voraus, was du auf dem Eis gar nicht sehen kannst?
Ja, ich glaube, ich meine, ich bin nicht ein Spieler, der die Hits sucht. Ich glaube, sie kommen mehr auf mich zu und ich nütze sie auch, um den Puck zu gewinnen oder die anderen Spieler in eine bessere Position zu bringen. Ich bin nicht der auf dem Spiel ohne Kopf herumrennt und jeden Check fertig macht. Ich will trotzdem schlau sein. Ist auch eine sehr lange Saison und rumzusäckeln und jeder Hit zu suchen, ist auch sehr, geht sehr auf den Körper und wegen dem muss ich auch sehr schlau spielen. Und wie du schon gesagt hast, wenn ich in eine Ecke gehe und 110 Kilo auf einen runterkommt, ist auch sehr gefährlich und die Schiedsrichter schauen natürlich auch darauf und ich will nicht zu viele Strafen nehmen und wegen dem muss ich immer sehr vorsichtig sein, aber wenn ich die Möglichkeit habe, ich mache den Check und meine, es macht mir auch Spaß. Das ist meine Energie, die ich ins Team bringen kann. Und auch für den Moment, wenn wir eine schlechte Zeit haben im Spiel, ist auch ein guter Momentwechsel. Wenn ich einen guten Hit mache, dann gibt es wieder eine gute Energie ins Team. Und das ist so mein Auge auf meine Physis. Und natürlich ist die Vorbereitung, ich meine, den Spiel, den ich checke, natürlich spürt er es, aber ich spüre es auch. Ich meine, meine Knochen, die spüren es auch. Natürlich bin ich noch sehr jung, kann ich es gut wegstecken, aber es ist sehr viel Vorbereitung im Kraftraum, Gewichtheben im Sommer, aber auch Physio. Ich meine, es muss alles gut regeneriert sein.
Und genau diesen Spark, also diesen Energieschub, den hat es in einer Szene gegeben. Die habe ich mir jetzt vor der Podcast-Episode nochmal angeschaut. Ich glaube, es war das Spiel gegen St. Louis. Da hast du auch einfach mal den Spieler auf die Bank geschickt, also auf die Spielerbank gecheckt. Ich glaube, das sind die Momente, da steht dann wirklich auch das Stadion. Wie viel Adrenalin schießt dir da selbst ein? Und was bekommst du da auch in der Kabine zu hören von den Mitspielern, wenn sowas passiert?
Ja, sehr viel. Ich meine, die Spieler sehen das auch, dass ich sehr physisch bin und ihnen auch so helfe. Und ich glaube, es ist eine sehr große Energieschub, wo ins Team geht. Und ich mache es gerne für das Team. Und wegen dem ist es für mich auch gar kein Problem.
Hast du auch vielleicht genau deshalb eine enge Bindung zu Jake Oettinger? Ich meine, man sagt immer, vorm Tor muss aufgeräumt werden. Im Slot, da darf nichts passieren. Du machst genau das. Also wie ist deine Verbindung zu Otter?
Eine sehr gute. Ich meine, auch neben dem Eis, wir sind sehr gute Freunde. Natürlich, die Verbindung zu einem Torhüter ist sehr wichtig. Für mich, Verteidiger. Er weiß, wo ich stehe, er weiß meine Abläufe. Und er weiß, wenn ich dort bin, ich räume auf. Und er hat die Sicherheit, wenn etwas passiert, ich bin dort. Und ich glaube, es ist gut zu wissen für Jake, dass ich dort bin und aufräume. Und auch Schüsse blockiere und ich glaube, das gibt ihm auch eine Sicherheit.
Lian, lass uns auch noch mal kurz zurückblicken. Ich meine, du bist nicht seit Beginn an gestandener Profi in der NHL. Du hast viel in die Ausbildung investiert, nicht nur im Sommer, sondern überhaupt erst, um dahin zu kommen. Ausbildung war in der Schweiz, war in Schweden auch viele Jahre, war in der AHL in Texas im Farmteam. Wie blickst du auf diese drei großen Etappen in deiner noch jungen Karriere zurück und wie wichtig waren sie für dich auf dem Weg zum NHL-Spieler?
Ja, sehr wichtig. Ich glaube, jeder Schritt, der ich ging, war für mich sehr wichtig und sehr entscheidend. Und rückblickend würde ich nichts wechseln. Ich glaube, ich bin sehr zufrieden, wie meine Karriere bislang läuft oder lief. Ich meine, ich startete in Olten, ging zu Biel. Der Grund war für die Schule damals, weil ich keine Sportschule hatte in Olten. Und Biel ja, lieferte mir das und die Entwicklung, die ich in Biel gemacht habe, war sehr groß und hilft mir auf dem Weg zum Profi. Ich spielte dort 4 Jahre. Mein letztes Jahr schnupperte ich in der NLA, spielte dort 4 Spiele, bekam nicht wirklich viel Eiszeit und dann machte ich den Schritt Richtung Schweden nach Leksand, wo ich glaube den größten Schritt in meiner Karriere gemacht habe. Auch wegen dem Trainer Björn Hellqvist, wo mir wirklich sehr viel hilfte und das Vertrauen gegeben hatte. Und ich bin sehr dankbar für Leksand. Ich meine, in den letzten Jahren, über die Jahre, Leksand war immer ein Club, der sehr gute NHL-Spieler rausgebracht hatte. Und die Entwicklung, die ich dort gemacht habe, ja, war sehr speziell und brachte mich, glaube ich, am nächsten zu der NHL. Ich glaube, das war einer von den wichtigsten Schritten für mich, aber auch sehr auch ein bisschen riskant, von zu Hause wegzugehen. Ich war dort 16, 17 Jahre und es lief sehr gut für mich. Und dann der andere Schritt war, ich ging zu Rögle und auch dort, ich meine, am Anfang war es sicher nicht schwierig, von der AHL wegzugehen, das den nicht optimalen Weg zu gehen. Ich ging weg von der NHL quasi. Ich hatte keine Möglichkeit mehr, das Team zu erreichen und ging das Risiko ein, meinen eigenen Weg zu gehen. Ich ging zurück nach Europa, nach Rögle und setzte mich dort, helfte dem Team ins Finale. Und ich glaube auch dort, auch mental, ich glaube, hab ich dort einen Riesenschritt genommen, mehr Verantwortung übernommen und ich glaube, den Weg so zu gehen, war sicher sehr riskant, aber rückblickend ein sehr wichtiger Schritt für mich in meiner jungen Karriere.
Wie hat die Organisation der Dallas Stars das Ganze begutachtet? Haben die das gut befunden? Und wie wichtig war dann da auch der Start in der AHL? Da hast du ja auch Playoffs dann direkt gespielt. Man spricht ja auch immer von der Knochenmühle da drüben. Wie waren die ersten Schritte?
Ja, sie waren sicher sehr skeptisch am Anfang. Sie hatten das Gefühl, dass ich einen guten Platz in der AHL hatte und ich beschlossen, den Weg zu gehen, nach Rögle zu gehen. Natürlich war das auch Druck für mich. Ich musste liefern. Sie sagten, wir unterstützen das. Wir sind dabei, aber wir wollen Resultate sehen. Und das war für mich ein sehr riskanter Schritt. Wir haben es genommen und schlussendlich ging es auf. Und dann nächste Saison starte ich in der AHL. Ich spiele dort rund 30 Spiele und natürlich auch diese Zeit war für mich wichtig, sich wieder ranzugewöhnen an das kleine Eis und die Abläufe und alles. Und das, schlussendlich war auch das wichtig für mich, dass ich dann im Dezember mein Debüt in der NHL gegeben hatte.
Ja, und das hat sich für alle Seiten gelohnt. Du hast gleich in deinem ersten NHL-Spiel getroffen. Das ist eigentlich wie aus einem Märchen, wie aus einem Bilderbuch. Hast du dir das selbst so erträumt? Ist da direkt der Traum wahr geworden?
Das natürlich nicht. Ich meine, das erste NHL-Spiel sind so viele Emotionen, so viele Sachen, die passieren die du dir erträumt hattest. Und ich meine, das erste Tor im ersten Spiel zu schießen, ist natürlich ein sehr großes Ding. Und ich habe es sehr, sehr genossen. Aber es ist natürlich etwas sehr Spezielles.
Das glaube ich, ja. Die Stimmung bei euch in der Kabine in Dallas soll auch sehr, sehr gut sein. Wer sind denn so deine Best Buddies im Locker Room und warum?
Ja, ich glaube, interessant so ein bisschen die jungen Spieler. Ich meine, unsere älteren Spieler, sage ich schon, haben schon Familie und sind mit der Familie mehr beschäftigt. Und wegen dem die jungen Spieler, Borgi, Beck, Johnston, so Rizkovien, so diese Spieler, die Jungen, wir haben so ja ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Wir haben auch in der AHL zusammen gespielt und wissen, wie hart es ist, in die NHL zu kommen. Und wegen dem sind so die jungen Jungs für mich sehr wichtig. Aber eine Person, die für mich sehr wichtig ist, ist Petrovic, der mir sehr viel geholfen hat, die Wege, die ich gemacht habe von der AHL, die Trainingscamp, die Anfangssaison, hat mich dort schon am Anfang, wo ich gedraftet worden bin, wo ich das erste Mal ins Trainingslager gegangen bin, war er dort für mich und auch neben dem Eis hilft er mir sehr viel und auch natürlich auch auf dem Eis mit dem extra Arbeiten am Schuss, was es auch immer war, hat mich sehr viel geholfen und in der NHL jetzt zusammen zu spielen ist für mich etwas sehr Spezielles mit ihm. Ich bin sehr, sehr stolz für ihn, dass er das Team geschafft hat, dieses Jahr von Anfang an in der NHL zu spielen. Und ich bin sehr glücklich über die Paarung, die wir zusammen haben hier.
Das ist wirklich sehr interessant, weil eigentlich ist ja Petrovic einer deiner Konkurrenten. Also wenn es um die Plätze geht im NHL-Kader, dann duelliert er ja vielleicht am Ende um einen Platz. Das war ja letztes Jahr in den Playoffs auch immer die Frage, wer wo spielt. Also sehr interessant und auch schön zu hören, dass man sich dann so unterstützt. Du machst selbst mit bei der Movember-Aktion, Lian, wir beide. Wenn du uns mal verraten würdest, wer für dich den schönsten Movember-Bart hat bei den Dallas Stars. Ich bin sehr gespannt.
Steel hat immer einen sehr, sehr schönen Bart. Aber momentan Colin Blackwell hat einen sehr schönen. Ich weiß nicht, ob er dann morgen es wieder abrasiert, aber gestern hatten wir ein Event mit dem Team und hat einen sehr schönen Bart. Vielleicht sieht man Fotos von ihm morgen.
Ich bin auch gespannt, ja. Über Mikko Rantanen müssen wir auch noch kurz reden.
Ja.
Viele oder eigentlich die komplette Liga war ja hinter ihm her. Am Ende ist er bei euch gelandet, bei den Dallas Stars und das hatte ja auch einen Grund. Ihm hat es in der Stadt so gut gefallen. Er konnte sich vorstellen, da langfristig zu unterschreiben. Du wohnst jetzt auch schon ein bisschen da. Was macht das Leben in Texas aus? Was gefällt dir so gut an diesem Standort?
Ich glaube, es ist sehr einfach. Dallas ist eine sehr verstreute Stadt. Es hat sehr viele Standorte, die sehr schön sind. Ich meine, du kannst spazieren, es hat sehr viel Grünes hier. Was ich nicht gedacht habe, ich hatte es zuerst vorgestellt, wie es eine Wüste. Aber es ist sehr, sehr schön. Ich meine, wir haben sehr viele Restaurants, sehr viele Bars. Die Leute hier sind sehr aktiv. Und ich glaube, es macht das Leben sehr einfach neben dem Eis. Wir haben sehr schönes Wetter, was für Eishockeyspieler sehr wichtig ist in einer langen Saison. Ich meine, du stehst auf. Jetzt im November, es ist 25 Grad, blauer Himmel. Ich glaube, es ist schon ein Unterschied, wenn du zum Beispiel in Montreal lebst, wo es ja jetzt schon schneit, es ist kalt, nass. Und ich glaube, es ist schon ein Unterschied, wenn du aufstehst und die Sonne scheint, du einen Spaziergang in dein T-Shirt machen kannst. Und ich glaube, es ist für das Mentale sehr wichtig, die Sonne zu bekommen. Und ich glaube, das ist ein sehr großer Faktor, auch für mich, weil wieso ich die Stadt so liebe. Das Wetter, die Leute sind sehr einfach und die Restaurants sind sehr gut.
Wie stellt man sich jetzt einen Schweizer in Texas vor? Ich meine, du kommst von zu Hause, wo es auch gerne mal kalt wird, wo die Berge sind. Jetzt, wie gesagt, das Leben in Texas, hast du da schon Cowboy-Stiefel und Cowboy-Hut zugelegt?
Ich bin schon ein bisschen ein Texaner geworden. Nein, Spaß zur Seite. Es ist, die Kultur ist, Ja, es ist etwas anderes wie in der Schweiz. Ich meine, ich werde immer Schweizer bleiben. Ich liebe es, im Sommer in die Schweiz zu gehen. Ich liebe die Berge. Ich verbringe meinen ganzen Sommer in der Schweiz. Aber der Kontrast ist natürlich sehr groß zu Texas. Und ja, ich ehrlich gesagt, ich genieße es sehr, hier zu sein. Wie ich gesagt habe, ich liebe die Stadt. Die Leute sind sehr nett und ich habe eigentlich nichts, ja, Negatives zu sagen.
Leon, jetzt zählen die Dallas Stars ja zum ultimativen Favoritenkreis für den Gewinn des Stanley Cup 2026. Du durftest ja letztes Jahr schon mal ordentlich reinfühlen, wie es ist, Playoff-Luft zu schnuppern, in diesen wirklich Highspeed und auch sehr, sehr physischen Spielen zu performen. Ich erinnere mich da immer noch an die Serie gegen die Colorado Avalanche. Das war ja absoluter Wahnsinn. Also ich glaube, da ist jeder Hockey-Fan voll auf seine Kosten gekommen, egal ob er jetzt Dallas oder Colorado die Daumen gedrückt hat. Wie haben sich für dich die Playoffs angefühlt, insbesondere auch diese Serie gegen die Avalanche?
Ja, etwas sehr Spezielles. Ich meine, das waren meine ersten NHL-Playoff-Spiele. Und natürlich, die Rivalität ist sehr hoch zwischen uns. Über Jahre spielten wir gegeneinander in den Playoffs. Und war für mich sehr speziell, auch Landeskog, wo er zurückgekommen ist, das Stadion. Ich glaube, das Stadion war noch nie so laut und die Atmosphäre auch in Dallas über die ganzen Playoffs, ich meine über die ganze Saison war unglaublich. Die Fans, ja, packte sehr, dass sie Hockey in Texas sehen können. Und es ist wirklich eine Hockeystadt geworden. Und ich habe es sehr genossen, die Atmosphäre. Ich meine, ich bin auch ein Spieler, der von den Fans lebt, die Energie bringt und sie genießen es sehr, glaube ich, dass ich die Checks ausführe, auch in den Playoffs.
Und mit Mikko Rantanen war ja auch noch ein Ex-Avalanche dabei auf eurer Seite. Was macht ihn aus? Wie war es für ihn, die Spiele zu spielen? Hat er euch nochmal extra motiviert? Und wie ist es auch für dich als Verteidiger, gegen so einen, ja, High-End-Elite-Spieler im Training jeden Tag zu stehen?
Ja, ich glaube, für Anton war es sehr speziell, gegen den Ex-Club zu spielen. Ich glaube, er hat es sehr gut gehandelt, die Emotionen, aber es war für ihn sicher nicht einfach. Ich meine, er wurde getradet zweimal die Saison und war sicher nicht einfach für ihn. Ich meine, er lebte in Colorado, ich glaube, für 12 Jahre. Es ist sicher eine sehr schwierige Zeit, war eine sehr schwierige Zeit für ihn. Aber ich meine, er war unser Top-Spieler und ich habe, ja, sehr beeindruckt über ihn seine Leistung. Ich meine, er ist ein Top-Spieler, eine Top-Person. Er hilft mir sehr viel auf dem Eis, wo ich stehen soll. Ja, ich meine, er findet die Passlinien, und ich muss nur im richtigen Moment, am richtigen Ort stehen. Und ja, er ist eine sehr beeindruckende Person und ja, kann nur Gutes über ihn sagen.
Jetzt hatte ich persönlich euch, glaube ich, schon in den letzten 2 Jahren als Tipp Stanley Cup Champion auf dem Zettel, also vor dem Beginn der Playoffs, wenn diese Brackets immer ausgefüllt werden. Es gab nur immer einen Stolperstein, der hieß Edmonton Oilers. Für euch schon ein bisschen Angstgegner in den Playoffs geworden, nachdem es jetzt nicht geklappt hat? Und warum klappt es für euch in diesem Jahr?
Ja, ich glaube, wir haben einen Trainer, der die Spielzeuge jetzt gut kennt und kann uns sicher helfen. Nein, ich glaube, ja, Edmonton ist ein sehr talentiertes Team. Sie kämpfen sehr hart. Es ist nicht einfach, in Edmonton zu gewinnen. Das Stadion ist ja, sehr gefesselt von den Emotionen. Und wenn du mal ein Tor hinten bist, ist es sch sehr schwierig, zurückzukommen. Und ja, wir werden sehen, wie es dieses Jahr laufen wird. Und ich bin, ja, ich schaue sehr auf die. Ich werde die Zeit jetzt genießen in der Regular Season, aber dann, wenn die Playoffs kommt, bin ich sehr gespannt, wie die Teams spielen werden.
Wir müssen, Lian, ganz zum Schluss auch noch mal ganz kurz über die Schweizer Nationalmannschaft sprechen. Olympische Spiele 2026 ist ja auch bei euch sicherlich in der Kabine ganz großes Thema, überhaupt auch im NHL-Umfeld in aller Munde. Die Schweiz fiebert nicht nur dem Turnier entgegen, sondern auch noch der Heim-WM. Also da kommen ja zwei absolute Highlights für alle Schweizer jetzt auf die Nationalmannschaft zu. Jetzt müssen wir für alle, die das nicht wissen, auch mal kurz erklären. Also du wurdest für beide Turniere von Verbandsseite aus gesperrt, weil du zuvor zwei U20-Maßnahmen abgesagt hattest, eben um dich voll auf deine NHL-Karriere zu konzentrieren. Wie blickst du denn jetzt heute auf die Entscheidung von damals zurück?
Ja, erstes Mal, ich meine, klar, in der Garderobe, das ist ein Riesending, die Olympischen Spiele. Kleiner Junge, du hast immer die Olympischen Spiele geschaut. Ich meine, es ist ein Riesenprivileg, dort spielen zu können. Und natürlich ist es ein Traum für jeden Eishockey-Spieler. Und momentan ist es sehr schwierig, über dieses Thema etwas zu sagen. Ich meine, wir sind in einer sehr hektischen Phase. Ich mit dem Verband, mit meinem Management. Und ich will nicht wirklich mehr mir den Finger in die Wunde drücken. Und wegen dem ist es sehr schwierig, über das auszusagen. Aber für mich ist es persönlich sehr wichtig, dass die Wahrheit rauskommt und dass wir eine Lösung finden. Auch für mich persönlich. Ich meine, ich bin ein Schweizer, ich werde immer ein Schweizer sein. Und für das Land zu spielen, ist für mich ein Riesenprivileg. Wie auch mein Vater, er spielte über Jahre für die Nazi im Handball. Und auch meine Brüder spielen für die Nazi. Und für mich ist eigentlich sehr wichtig, dass wir mit dem Thema abschließen können und nach vorne schauen können, ob es dieses Jahr ist, ob es nach dem 26. Nach meiner Sperre ist, werden wir sehen. Und wegen dem will ich nicht noch mehr in die Wunde drücken und wegen dem will ich das Thema so ein bisschen ruhen lassen.
Aber wenn ich noch mal kurz nachhaken darf, wenn du sagst, die Wahrheit muss ans Licht kommen, was genau meinst du damit?
Eben, das meine ich. Wir sind momentan in Diskussionen und wegen dem, wir haben sehr viele Gespräche momentan, ich bin meinem Management und wegen dem will ich nicht noch mehr in die Wunde drücken momentan.
Okay, dann lass mich noch einmal kurz nochmal hinterherhaken. Gibt es denn zurzeit Kontakt zum Nationaltrainer, zu Fischer? Und hast du noch Hoffnung auf eine Begnadigung und nochmal auf den Olympiazug und den WM-Zug zu Hause aufzuspringen?
Momentan besteht kein Kontakt mit mir, mit dem Trainer. Aber natürlich hoffe ich sehr, im Kader sein zu können. Ist für mich ein Riesentraum, als junger Spieler in einem solchen Turnier stehen zu können.
Das glaube ich, ja. Daumen sind gedrückt von unserer Seite, allgemein von der NHL-Seite. Wir wollen die Besten der Besten sehen. Und ich glaube, da wird die Schweizer Nationalmannschaft auch sehr gerne auf Lian Birxl zurückgreifen. Abschließend gefragt, Lian, welchen Eishockey-Traum möchtest du dir noch erfüllen?
Sehr schwierig. Ich glaube, ich will einfach erstmal gesund zu bleiben. Ich glaube, die NHL ist eine sehr harte Liga. Und ich glaube, wenn du es schaffst, über Jahre in der NHL spielen zu können, das Niveau halten zu können, gesund zu bleiben, ich glaube, das ist sehr schwierig. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die ich machen will. Natürlich, das sind die Turniere wie die Olympischen Spiele, den Stanley Cup natürlich zu gewinnen. Ich meine, du kämpfst jeden Tag um den Stanley Cup. Ich meine, es sind 82 Spiele. Das ist eine Aufwand, der von dem ersten Tag vom Trainingslager bis an das letzte Spiel geht, auch im Sommer. Ich meine, du bereitest dich vor, um in den Playoffs das Spiel 7 im Finale zu gewinnen. Und das ist für mich sicher ein riesen ein Traum, den ich erfüllen will, den Stanley Cup zu gewinnen.
Dann hoffen wir tatsächlich für dich, dass möglichst viele von den Träumen in Erfüllung gehen. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Lian. Wir hoffen natürlich weiterhin auf knackige Hits. Sehr, sehr gerne auch auf noch sehr viel mehr Tore. Schauen wir weiterhin gerne hin. Aber wie gesagt, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Aussagen, auch wenn noch 2, 3 unangenehme mit dabei waren. Sorry dafür. Lian, vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst. Und bleib gesund und ganz viel Spaß und Erfolg mit den Dallas Stars.
Vielen Dank. Ciao, merci.
Dann hole ich an der Stelle Stefan Ustorf mit dazu. Stefan, grüß dich. Schön, dass das geklappt hat noch.
Hi, Ruppi. Servus.
Wie war's in Frankfurt?
Du, ganz normal. Die üblichen Gespräche, Managersitzung, das Tagesgeschäft wird abgehandelt, mögliche neue Dinge besprochen. Das Übliche, wie immer.
Okay. Dann springen wir rein in die NHL. Da habe ich drei Themenkomplexe, die jetzt in den letzten zwei Wochen wichtig waren. Zum einen blicken wir zurück auf die Global Series in Schweden. Ja. Dann haben wir wieder ein Team to Watch in dieser Ausgabe. Da habe ich mich dieses Mal für die Anaheim Ducks entschieden. Mhm. Und last but not least noch sechs schnelle Schlagschüsse zur Lage in der Liga. Und wir starten mit dem Rückblick und gehen nochmal zurück nach Schweden. In Stockholm waren die Global Series zwei Spiele. Am Freitag Nashville-Pittsburgh 2-1 nach Verlängerung. Mhm. Forsberg trifft zum Ausgleich. Der ist ja in Östervalla geboren. Das ist nur 100 Kilometer nordwestlich von Stockholm. War also da ganz besonders. Am Sonntag dann das Rückspiel Pittsburgh-Nashville. 4-0 für die Penguins. Die Routiniers Malkin und Crosby haben da getroffen. Außerdem gab es auch noch einen schwedischen Assist von Erik Karlsson. Das muss auch an der Stelle erwähnt werden. Aber dann bin ich schon direkt eigentlich im ersten Thema, weil ich glaube, was allen hängen geblieben ist von den Spielen in Schweden, waren die beiden Routiniers. War Sidney Crosby und Evgeny Malkin Forever Young. Es gibt auch so einen schönen Song, aber das passt doch auf keinen so gut wie auf die beiden, oder? Die scheinen einfach nicht zu altern.
Ja, gut, bisschen unterschiedlich für mich. Evgeny Malkin hat ja die letzten paar Jahre dann doch so ein bisschen, würde ich jetzt mal sagen, nachgelassen, auf hohem Niveau nachgelassen, aber dann doch nicht mehr ganz so die Leistungen gezeigt wie in der Vergangenheit, einfach basierend auch auf seinem Alter, das ist ganz klar. Hat dieses Jahr wirklich wieder seinen vierten, fünften, sechsten Frühling, spielt wirklich unglaublich gutes Eishockey im Augenblick mit viel Energie, mit viel Tempo, mit viel Leidenschaft. Sidney Crosby ist, wie sagt man so schön, Freak of Nature. Der wird ja wirklich nicht älter. Ich meine, der hat ja letztes Jahr wieder über 90 Punkte gemacht, dass der einzige Spieler in der Geschichte, der in 20 Jahren hintereinander jede Saison mindestens über einen Punkt pro Spiel hat, hat da Gretzkys Rekord gebrochen letztes Jahr oder eingestellt. Ich meine, der ist wirklich, das ist ein anderes Level, was ich so, ja, das kenne ich also überhaupt nicht, dass man mit 38 besser wird, noch fast. Also weil sein komplettes Spiel ist ja wirklich unglaublich und die zwei sind natürlich der Motor für wirklich sehr, sehr ansprechende Leistungen von Pittsburgh, einer Mannschaft, die, glaube ich, vor der Saison überhaupt keiner auf dem Schirm gehabt hat und nicht mal sie selber, weil sie ja im Endeffekt die einzige Mannschaft gewesen sind, die öffentlich gesagt haben, sie gehen davon aus, dass sie mit den Playoffs dieses Jahr nichts zu tun haben. Und das hat ja anscheinend den zwei alten Herren nicht geschmeckt. Und beweisen sie uns jetzt das Gegenteil.
Bei Malkin müssen wir noch mal kurz bleiben. Der hat in beiden Spielen in Stockholm getroffen. Mhm. Der war ja eigentlich in der kompletten Karriere immer so ein bisschen im Schatten von Sidney Crosby gestanden. Jeder hat gesagt, Ovechkin gegen Crosby, seitdem beide in der Liga sind. Und er war, wie gesagt, immer so ein bisschen dahinterher. Aber wenn du dich bei den Spielern ein bisschen umhörst, und da haben sie jetzt ja auch in der Vorberichterstattung vor diesen Global Series Spielen viele Spieler gefragt, wen würdest du denn gerne in deine Mannschaft holen, wenn du es könntest? Und überraschend oft wurde Evgeny Malkin genannt. Er wirkt ja auch manchmal in so Interviews und so ein bisschen hölzern, aber auf dem Eis ist er trotzdem nach wie vor brutal stark und dominant. Was zeichnet ihn aus? Was macht ihn zu einem absoluten Superstar?
Ja, alles eigentlich, das komplette Paket. Größe, schlittschuhläuferische Fähigkeiten, Technik am Schläger, auch jemand, der, wenn es sein muss, körperbetont spielen kann, der auch mal, ja, der auch des Öfteren auch mal übers Ziel hinausschießt, was das angeht, Torgefahr hat, Spieler um sich herum besser macht. Evgeny Malkin ist ein Superstar in der Liga gewesen, ist es jetzt nicht mehr, aber er war es lange, lange Zeit. Er hat MVPs gewonnen, er war Stanley Cups gewonnen, er ist weit über einen Punkt pro Spiel, über 1000 Punkte in der Liga, er ist ein Hall of Famer und war zu seiner besten Zeit einer der dominantesten Spieler der Liga. Also auch, ich meine, klar, Sidney Crosby ist jetzt wieder was anderes und ich glaube, in seinem Schatten zu stehen, ist jetzt keine Schande in dem Sinne, sondern wir reden hier bei Sidney Crosby über meiner Meinung nach einen der fünf besten Spieler aller Zeiten. da die zweite Geige zu spielen, in dem Sinne, sage ich jetzt mal, ist wirklich kein Problem. Aber Evgeny Malkin wäre überall anders auch genauso ein Superstar Hall of Famer gewesen oder wie er es jetzt auch ist. Er war ein extrem dominanter Spieler zu seiner besten Zeit. Hat auch Jahre gehabt und Phasen gehabt, wo er besser war als Sidney Crosby, muss man auch sagen. Wo er effektiver und dominanter gespielt hat. Und der braucht sich vor gar niemandem verstecken in seiner Karriere. Der ist, wie gesagt, also ich glaube, vielleicht weil er immer mit Sidney Crosby zusammengespielt hat, herrscht so ein bisschen, ist nicht genau auf dem Level, aber das ist nicht so. Ich glaube, wenn man vielleicht mal 5, 6 Jahre Revue passieren lässt, wenn die Karriere vorbei ist und sich wirklich damit beschäftigt, sieht man ganz schnell, dass wir hier über einen der besten aller Zeiten reden. Er ist ja auch in den Top 100 der NHL-Geschichte. Oder nee, er war es nicht, glaube ich. Vielleicht war er einen außen vor, was völlig lächerlich ist. Aber wie gesagt, Evgeny Malkin ist ein Superstar, ein dominanter Spieler, einer, der seine ganze Karriere über die Ära, in der er gespielt hat, geprägt hat.
Dann wechseln wir von einem routinierten Russen zu einem Rookie-Russen, der auch an diesem Wochenende auf sich aufmerksam gemacht hat. Das war der Torhüter der Pittsburgh Penguins. 21 Safe-Shutout von einem gewissen Sergei Murashov. Der ist 21 Jahre jung, wurde im NHL-Draft 2022 in der 4. Runde an 118. Stelle gezogen. Macht dann in Stockholm sein zweites NHL-Spiel überhaupt. Mhm. Und wie gesagt, knallt da einfach mal einen Shutout hin. Er hat auch schon gute Leistungen in der AHL gezeigt in dieser Saison bei den Wilkes Barre Scranton Penguins, was für ein Teamname. 7 Spiele, 5 Siege, 93,1% Fangquote und auch schon in der Vorsaison sehr, sehr ansprechende Leistungen in der AHL und eben in der ECHL bei den Wheeling Nailers. Also so komplett aus dem Nichts kam der junge Mann nicht. Stefan, du hast ja auch immer ein super Netzwerk. Ich bin mir sicher, den hattest du auch schon irgendwie auf dem Radar. Was ist das für ein Typ, dieser Sergei Murashov?
Muss ich dir ganz ehrlich sagen, überhaupt nicht. Es ist kein Spieler, mit dem ich mich auch nur ansatzweise irgendwann mal beschäftigt habe. Torhüter sind, er ist ja noch relativ jung und bei Torhütern ist es doch so, dass man zugeben muss, dass die Entwicklungskurve einfach ein bisschen länger dauert, weil es halt natürlich auch sehr viel weniger Positionen sind innerhalb der NHL, auf denen du spielen kannst. Und Torhüter brauchen normalerweise bis Mitte 20, bis sie dann so wirklich aus sich herauskommen und ihren Zenit erreichen. Bei ihm ist es vielleicht jetzt im Augenblick ein bisschen früher. Wir müssen es abwarten. Das ist ein sehr kleines Zeitfenster, wo wir jetzt sagen können. Aber er ist ganz offensichtlich jemand, der die Pittsburgh Penguins so überzeugt hat in den letzten 2 Jahren und seit sie ihn gedraftet haben, um ihm jetzt auch eine Chance zu geben. Und er nutzt die hoffentlich für ihn. Das würde mich freuen für ihn. Aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen abwarten. Das kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er jetzt auch schon, ja, ich glaube, der Plan mit ihm wird mit Sicherheit sein, ihn wieder zurück in die AHL zu schicken, wenn alle wieder an Bord sind, um weiter Spielpraxis zu bekommen. Als Torhüter mit 21 musst du auf dem Eis stehen, musst du Spiele spielen, musst du Erfahrungen sammeln. Da hilft es ja nicht viel, auf der Bank zu sitzen. Aber auf der anderen Seite, wenn die Leistung stimmt und er Spiele gewinnt, wer weiß, was passiert. Also ganz offensichtlich hervorragende Arbeit vom Scouting-Staff der Pittsburgh Penguins, ihn in später Runde so zu finden. Und viele Torhüter, die, sage ich jetzt mal, dritte, vierte, fünfte, sechste Runde gedraftet werden, kommen überhaupt nie in die NHL. Und er hat das jetzt geschafft und man wird jetzt abwarten müssen, was mit ihm passiert.
Den starken Start von Pittsburgh hast du schon angesprochen. Die sind jetzt 10-5-4, überraschend Dritter in der Metro Division. Jetzt wenn wir auf das andere Global Series Team schauen, die Nashville Predators, da läuft es ja komplett in die andere Richtung. Die sind 6-10-4 und sind enttäuschend nur Siebter in der Central Division. Also irgendwas scheint in Music City nicht mehr zu stimmen. Waren ja schon letztes Jahr als Dark Horse eingestuft worden. Am Ende war es dann nur Dark ohne Horse. Quo vadis ist die große Frage. Wo geht's hin für die beiden? Glaubst du, die Penguins überraschen weiterhin, schaffen es tatsächlich nochmal in die Playoffs? Und wo geht's hin mit den Nashville Predators? Müssen wir uns da Sorgen machen?
Bei Pittsburgh sage ich ganz offen, solange du einen Spieler wie Sidney Crosby hast, der das Ganze anführt, würde ich nie sagen, nein, das kann nicht passieren. Vor allem nach dem Start jetzt. Sicherlich spielen sie im Augenblick auf eine Art und Weise, die man ihnen einzig und allein, wenn man sich die Aufstellung anschaut, nicht zutraut. Aber Sie haben Sidney Crosby und Evgeny Malkin, Chris Letang, Erik Karlsson. Das sind vier absolute Topstars, die natürlich in die Jahre gekommen sind und auch in den letzten paar Jahren, außer Sidney Crosby, jetzt nicht mehr diese konstanten Leistungen gebracht haben. Aber sie tun es im Augenblick. Und wenn sie halt, wie gesagt, von diesen vier weiter diese Leistungen bekommen, dann haben sie auch eine Chance, in die Playoffs zu kommen. Da kommen dann gute Torhüterleistungen dazu. Neuer Trainer nach 10 Jahren gibt frischen Wind, neue Stimme, vielleicht gibt es neue Energie, wer weiß. Es scheint alles zu funktionieren. Und wie gesagt, nochmal, solange du Sidney Crosby in deiner Mannschaft hast, würde ich dich nie abstempeln in dem Sinne. Und Nashville, ja, da müssen wir uns Sorgen machen. Also da glaube ich, da muss man wirklich ganz realistisch sein, dass ich davon ausgehe, wenn das die nächsten 2 Wochen so bleibt, dass dann da auch was passiert. Also dafür schwören zu viele Gerüchte in der Gegend rum. Tut mir sehr, sehr leid. Andrew Brunette ist ein Freund von mir. Barry Trotz ist ein Freund von mir. Aber die Leistungen passen einfach nicht. Auch vor allem nicht für das, was in den letzten 2 Jahren investiert worden ist. Und dafür sind die Leistungen im Augenblick einfach nicht gut genug. Und wir wissen alle, was passiert im Eishockey, wenn die Leistungen nicht gut genug sind, dann muss im Endeffekt irgendjemand dafür bezahlen. Sprich, es wird Trades geben oder es wird Trainerwechsel geben. Und man darf auch nicht vergessen, dass mit Pete DeBoer ein hervorragender Trainer im Augenblick zu Hause sitzt, ohne Job, was natürlich sofort auch wieder den Druck auf diese Position erhöht. Und leider glaube ich, dass aufgrund der anhaltenden, schwankenden Leistungen der Nashville Predators da jetzt in naher Zukunft was passieren wird oder muss.
Also bold prediction von dir, Pete DeBoer nach Nashville, ja, könnte schon passen.
Nicht wundern, sagen wir mal so. Also ich würde das passieren, wäre ich nicht überrascht. Nochmal, ich wünsche das sowieso niemandem davon ganz abgesehen, aber schon ganz und gar nicht einem ehemaligen Mannschaftskollegen von mir, weil ich auch glaube, dass Andrew Brunette ein hervorragender Trainer ist. Aber gut, es gibt halt eben nur so viele Dinge, die du dann tun kannst und ein Trainerwechsel ist immer mit das Erste, was in so einer Situation passiert, um der ganzen Organisation frischen neuen Wind zu geben. Ich hoffe, dass sie die Kurve kriegen, dass es nicht passiert, aber im Augenblick habe ich keine große Hoffnung, dass die Nashville Predators nochmal die Kurve kriegen.
Dann schließen wir das Kapitel Global Series 2025 mit noch einer Frage ab. Stefan, du hast auch in der NHL gespielt. Wie gern hättest du gerne mal ein Spiel in Europa gemacht? Und Teil 2 der Frage, wohin geht's als nächstes, glaubst du? Wohin geht's 2026 mit regulären Saisonspielen in Europa?
Ja, das hätte ich sehr gerne. Aber wie gesagt, ich habe zu einem Zeitpunkt in der NHL gespielt. Wir waren damals 2 Deutsche, Uwe Krupp und ich. Und bei mir wusste sowieso keiner, wo ich herkomme. Also von daher war es eh egal. Da gab es sowas noch nicht. Die NHL hat sich in dem Sinne unfassbar gut weiterentwickelt. Natürlich auch aufgrund des Internets, der Mobilität. Das sind alles Dinge, das gab es früher nicht. Wenn du früher NHL Eishockey anschauen wolltest, dann musstest du dir irgendwo eine VHS-Kassette besorgen oder sonst irgendwas. Also es gab halt, wie gesagt, auch keinen wirklichen Weg, NHL-Spiele zu sehen zum damaligen Zeitpunkt. Und jetzt, es ist wie gesagt, Global Series sagt ja alles schon aus. Es ist ein Spiel geworden für die komplette Welt. Spieler kommen aus allen verschiedenen Ländern. Fans kommen aus noch viel, viel mehr verschiedenen Ländern. Die Gespräche, die ich so ein bisschen mit überhört habe, geführt habe und was weiß ich, ich glaube, Deutschland ist auf jeden Fall ein Thema für die NHL. Ich glaube auch aufgrund der hervorragenden Leistung unserer deutschen Spieler in der NHL mit Dreiseitel, Seider, Stützle, Peterka, die ja inzwischen auch wirkliche Stars in der Liga geworden sind, ist Deutschland wiederholt und immer mehr ein Thema für die NHL. Ich habe aber auch gehört, dass London ein großes Thema ist, um den Markt in London anzukurbeln. Und dann gibt es halt immer auch wieder Gespräche über ganz, ganz andere Länder. Ich habe Mexiko gehört zum Beispiel, Länder, wo jetzt im Endeffekt Eishockey fast noch überhaupt keine Rolle spielt, eben um auch diese Märkte neu zu entwickeln, neue Fans dazu zu bekommen. Und man wird sehen, was passiert. Ich hoffe natürlich auch, wie alle anderen auch, dass mit der Olympiade und der Teilnahme der NHL-Spieler bei Olympia dieses Jahr wieder ein neuer Boom entsteht, noch mehr Interesse kommt und das Spiel so noch weiter wachsen kann.
Ja, gibt definitiv einige Märkte. Du hast viele schon genannt. Ich hoffe persönlich auch natürlich, dass es jetzt Deutschland mal wird. Nicht nur mit einem Vorbereitungsspiel, also NHL-Club gegen DEL-Club, sondern wirklich mal ein Hauptrundenspiel. Aber die Märkte hast du selbst angesprochen. Mexiko ist natürlich super exotisch. Frankreich habe ich auch schon mal in der Gerüchteküche gehört. Ja, lassen wir uns einfach überraschen, was sich die NHL da wieder einfallen lässt. Wir kommen zu unserem Team to Watch, Stefan. Haben wir, glaube ich, in der letzten Episode das erste Mal eingeführt. Wir wollen pro Episode immer ein Team nehmen, das jetzt in den letzten zwei Wochen so ein bisschen herausgestochen hat. Das kann negativ sein, das kann positiv sein. Diese Woche habe ich mich mal für die Anaheim Ducks entschieden, also ein positives Beispiel. 18 Spiele gespielt, 12 Siege, 12-6-1. Ihre Bilanz macht 25 Punkte und, überraschend, Platz 1. In der Pacific Division, insbesondere zu Hause, sind die Ducks richtig stark. 6-1-0 die Bilanz, hatten jetzt zwischenzeitlich mal eine Siegeserie von 7 Spielen, dann allerdings auch 3 in Folge verloren. Das haben sie jetzt wieder wettgemacht, haben 1 gewonnen in der Verlängerung. Und was auch noch wichtig ist, Anaheim zählt zu den 5 jüngsten Teams in der NHL, im Schnitt 27,1 Jahre jung. Und die Ducks waren 7 Jahre in Folge nicht in den Stanley Cup Playoffs. Also sie waren fleißig am Rebuilden. Jetzt habe ich mir die Statistik mal ein bisschen angeschaut und bin der Frage nachgegangen, was macht denn die Anaheim Ducks eigentlich so stark? Jetzt sind die in allen Schlüsselstatistiken eigentlich nur Mittelmaß, außer in der Offensive. Da stellen sie die drittbeste mit 3,63 Toren. Also Stefan, für dich, was macht diese Ducks so stark? Weil die Zahlen geben es noch nicht wirklich her.
Jugendlicher Enthusiasmus und Skill, Fähigkeiten, technische Fähigkeiten. Sie haben junge Spieler, also wie du gerade eben gesagt hast, eine extrem junge Mannschaft in der Liga, die aber Spieler haben, die vielleicht schon ein bisschen früher als erwartet ihr komplettes Potenzial aufschöpfen. Ich meine, wenn man sich das Ganze so jetzt anschaut, Leo Carlson war second overall, glaube ich, damals für Anaheim. Mhm. Also auch da ist ja schon klar jedem bewusst geworden, dass hier ein großes Talent kommt. Dass er aber jetzt schon so dominant spielen kann als Center und so konstant punkten kann wie jetzt. Er ist on pace, glaube ich, für über 110 Punkte oder so in der Saison dieses Jahr. Damit hat man vielleicht noch nicht unbedingt gerechnet, dass er dann irgendwann dahin kommt, hat man gehofft. Aber dass er jetzt schon so weit ist, das überrascht dann doch ein bisschen. Aber dann kommt Karagoce mit dazu, Mason McTavish. Dann kommt hinten noch Verteidiger Lacombe dazu, der auch sich in den letzten zwei Jahren unfassbar gut entwickelt hat, und sind einfach die jungen Spieler, die sich jetzt entschieden haben, ist vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, aber die das Heft in die Hand genommen haben, die jetzt gesagt haben, ja, das ist unsere Mannschaft jetzt, wir sind soweit, in allen Schlüsselsituationen auf dem Eis zu stehen, die Kontrolle zu übernehmen, auf dem Eis, in der Kabine, und das tun sie im Augenblick. Es zeigt natürlich auch so ein bisschen die Schwankungen, 7 Spiele in Folge gewinnen, dann 3 hintereinander verlieren. Das sind eigentlich Dinge, die normalerweise, sage ich jetzt mal, einer guten Mannschaft in dem Sinne nicht passieren, einer Top-Mannschaft, aber das zeugt halt auch noch von der wenigen Erfahrung, die sie in dem Sinne haben. Aber sie tendieren absolut in die richtige Richtung. Wir haben es ja vor der Saison angesprochen. Ich glaube, dass sie die Playoffs schaffen werden dieses Jahr. Und man hat einfach die richtige den richtigen Mix gefunden aus, wie gesagt, diesen jungen, unfassbar talentierten Spielern und dann Erfahrung mit Jacob Trouba und Chris Kreider, der schon über 11 Tore gemacht hat dieses Jahr, glaube ich. Was ihm auch keiner mehr zugetraut hat noch, man hat gedacht, er ist kaputt, verletzt, wie sagt man so schön, die Kurve geht nach unten, aber er ist auch ein Spieler, der ganz anscheinend sagt, halt mal, mit mir ist noch zu rechnen. Und wie gesagt, die Kombination aus Jugendwahn und Skill und Erfahrung passt im Augenblick einfach, und es funktioniert, es macht Spaß, dieser Mannschaft zuzuschauen. Es ist unglaublich interessant und schön, dieser Mannschaft zuzuschauen. Sie spielt tolles Eishockey, und ich hoffe, sie können so weitermachen, weil, wie gesagt, sie sind dann eine absolute Bereicherung.
Die Jugend hast du schon angesprochen. 4 ihrer Top 7 Scorer sind 22 Jahre jung oder noch jünger. Also viele sind sogar noch Teenager. Also dazu zählen Carlson, Gosier, McTavish, Senecki ist 19, hat auch schon 13 Punkte gemacht. Alle die vier Spieler haben schon zweistellig gepunktet und einer geht ja wirklich durch die Decke, den hast du auch gerade schon angesprochen, das ist Leo Carlson, schwedischer Center, der steht momentan unter den Top 4 Scorern in der National Hockey League, also der spielt bei den im Konzert der ganz Großen mit, 11 Tore, 15 Assists, macht 26 Punkte, er hat sogar einen besseren Punkteschnitt, also Scorerpunkte pro Spiel als Leon Dreiseitel. Was macht diesen Leo Carlson so spannend?
Ja, ich glaube, das ist eine Kombination. Also Leo Carlson, wir haben gerade vor ein paar Minuten über Evgeny Malkin gesprochen und ich weiß, das sind große Lorbeeren und Schuhe, aber Leo Carlson ist ein Spieler, der, wenn er sein komplettes Potenzial über seine Karriere ausschöpfen kann, der in der Lage ist, mit Spielern wie eben Malkin oder so auch verglichen zu werden. Er ist ein extrem reifer Spieler für sein Alter, der auch jetzt schon auf der Mittelstürmerposition gegen die absoluten Top-Mittelstürmer in der Western Conference, also wir reden da über Leute wie McKinnon, wie Dreiseitel, wie McDavid, und Leo Carlson spielt da mit, ist gegen die Jungs auf dem Eis, ist gegen die Jungs auch auf dem Eis eine Minute vor Schluss, wenn es darum geht, ein Tor zu schützen. Er nimmt wichtige Bullies. Wie gesagt, er ist ein sehr reifer, sehr kompletter Spieler, der absolutes Potenzial dazu hat, ein absoluter Superstar in der Liga zu werden. Und das zeigt er eben jetzt schon noch in relativ jungem Alter. Man hat eigentlich damit gerechnet, das war auch Spieler, die relativ groß sind mit so einer Körpergröße. Leo Carlson ist noch lange nicht da angekommen, wo er zum Beispiel körperlich enden wird. Er wird noch kräftiger, schwerer, schneller werden, noch mehr Power dazu bekommen, wenn er dann 4, 5, 26 Jahre alt ist. Also da ist noch ganz viel Luft nach oben, obwohl er jetzt schon auf unglaublich hohem Niveau spielt. Seine Hockey-Intelligenz, seine Übersicht, er macht die Spieler um sich herum besser. Also da kommt wirklich was ganz Großes in Anaheim, auf das wir uns die nächsten paar Jahre wirklich freuen können.
Eine gute Mischung hast du selbst schon angesprochen, meinst damit die Altersstruktur. Ich finde aber auch, wie die Mannschaft gebaut ist von der körperlichen Konstitution, sehr spannend. Wenn du dir die Top 6 mal anschaust, Kreider, Carlson, Terry, zweite Reihe, Gosier, McTavish, Senecki, die bringen alle viel Speed mit, also zumindest die meisten. Aber wenn du dir mal anschaust, wie groß und wie schwer die sind, auch eine Menge Physis. Jetzt bist du selber jemanden, der Mannschaften baut als Sportdirektor. Wie spannend findest du auch diese Mischung, dass du viel Speed hast, was du ja brauchst, gerade jetzt in der regulären Saison, um dieses High-Pace-Hockey zu spielen, aber eben auch Physis, was dir dann in den Playoffs womöglich auch noch helfen kann. Wie spannend ist die Mannschaft diesbezüglich?
Sehr spannend und sehr smart aufgebaut in dem Sinne. Ich glaube, wenn du einen Weg finden kannst, deine Geschwindigkeit beizubehalten, ohne dabei an Physis zu verlieren, um dann in entscheidenden Momenten auch in den Ecken und vor dem Tor dagegen halten zu können, dann ist dir relativ viel gelungen, sage ich jetzt mal schon in dem Sinne. Und vor allem, wenn es dann an die Playoffs geht, logischerweise ist das was auf Jahre hinweg natürlich ein Riesenvorteil sein kann, wie eine Mannschaft wie Anaheim, die auch in ihrer Vergangenheit zu ihren besten Zeiten immer bekannt war dafür, dass sie eine große physische Mannschaft war, die auch körperlich mit allen anderen mithalten konnte. Und wie gesagt, du hast natürlich jetzt mit Leo Carlson als Paradebeispiel einen Top-Center, der alles hat, was das angeht, der seine Geschwindigkeit hat, der seine technischen Fähigkeiten hat, aber genauso gut jeglicher Form von sag ich jetzt mal, Körperspiel der Mannschaften, die kommen, entgegenhalten kann. Und das ist eine sehr interessante Sache, wie die Mannschaft zusammengebaut ist, eine sehr gute Sache meiner Meinung nach, weil sie auch langfristigen Erfolg verspricht.
Die Mannschaft gebaut hat der General Manager Pat Verbeek mit Kreider und Truba, der schon ein bisschen vorher kam, spannende Spieler, cool, die beide überragend funktionieren, was viele nicht gedacht haben. Michael Granlund, der ist gerade verletzt, auch 9 Spiele, 9 Scorerpunkte, also einen Punkt pro Spiel, hat offensichtlich seine Hausaufgaben im Sommer gemacht. Aber welchen Einfluss und welchen Anteil an dieser aktuellen Erfolgsgeschichte hat auch der Trainer, den Verbeek jetzt eingesetzt hat, Joel Quenneville? Was hat er für einen Anteil?
Ja, gut, der ist der Trainer, also hat er natürlich großen Anteil am Erfolg dieser Mannschaft. Schwierig. Keine Person, über die ich unbedingt wirklich reden will, sage ich ganz offen. Also ich habe da eine andere Meinung als viele. Mhm. Und ja, ist aufgrund der Vergangenheit, die natürlich auch jeder kennt bei Joel Quenneville, gibt es da halt, wie gesagt, unterschiedliche Meinungen. Für mich gehört er nicht in die Liga und deshalb möchte ich da eigentlich nicht so viel zu sagen.
Dann drehen wir den Scheinwerfer aus der Vergangenheit nochmal in die Zukunft. Wir haben es gerade schon gesagt, Anaheim hat viele Typen, die groß und schwer sind, auch die so Power-Forward-Rollen einnehmen können. Sie haben sehr gutes Goaltending, finde ich, mit Dostal und mit Mrazek. Also das sind ja schon Puzzlestücke, die auch Erfolg in den Playoffs garantieren könnten. Jetzt hast du die Schwankungen schon angesprochen, die eine junge Mannschaft mit sich bringt. Ganz ehrlich für dich, offen ausgesprochen, sind die Ducks für dich ein Contender?
Noch nicht. Noch nicht, aber wenn sie so zusammenbleiben, was ja aufgrund der Verträge auch, man hat ja Lacombe, McTavish, haben ja langfristige Verträge unterschrieben. Klar, Leo Carlson kommt jetzt dazu, aber ist ein Spieler, der natürlich einen langfristigen, hochdotierten Vertrag unterschreiben wird. Das ist das absolute Prunkstück, sage ich jetzt mal, dieser Mannschaft. Dostal hat, glaube ich, soweit ich weiß, einen längerfristigen Vertrag unterschrieben und ist jemand, über den wir zwar noch nicht wirklich gesprochen haben, weil er auch sich so entwickelt hat, dass man ihn schon zum jetzigen Zeitpunkt zu einem der Top, sage ich jetzt mal, 8 Torhüter der Liga zählen muss. Und in seinem Alter wird es da auch nur noch nach oben gehen. Also wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Anaheim Ducks sind eine hochinteressante Mannschaft für die nächsten paar Jahre. Ich glaube, wenn es in ihrer Entwicklung ganz normal weitergeht, da muss überhaupt nichts Außergewöhnliches passieren, sondern wenn es eine ganz normale Entwicklung, die zum jetzigen Zeitpunkt so einfach, ja, sie sich so präsentiert, dass du davon ausgehst, dass die Spieler noch besser werden, dann sind die Anaheim Ducks innerhalb von 2-3 Jahren absolut ein Titelanwärter in der NHL. So weit sind sie jetzt, glaube ich, noch nicht. Aber ich lasse mich da gerne überraschen. Ich glaube, Playoffs sind jetzt dieses Jahr mal das erste Ziel. In den Playoffs wissen wir alle, kann alles passieren. Aber ich glaube, in 2-3 Jahren werden wir mit Sicherheit ganz, ganz anders reden und denken über die Anaheim Ducks. Und sie sind für mich dann mit Sicherheit sogar ein absoluter Titelanwärter.
Playoff-Erfahrung, das ist ja auch so ein ganz wichtiges Puzzlestück, was man braucht. Wie gesagt, 7 Jahre nicht in den Playoffs gewesen. Also da muss Anaheim wahrscheinlich erst noch mal ein bisschen Erfahrung sammeln, um dann ganz weit zu kommen. Das war unser Team der Woche, die Anaheim Ducks. Zum Abschluss, Stefan, knallen wir nochmal 6 Schlagschüsse aufs Tor oder ins Mikrofon in dem Fall. Zur Lage in der Liga, sind ganz bunte Themen. Nummer 1, einfach mal der Blick auf die Tabelle. Ich habe mir das mal angeschaut. 8 von aktuell 16 Playoff-Teams, also Teams, die, wenn die Saison vorbei wäre, jetzt für die Playoffs qualifiziert wären, sind auf Playoff-Kurs und die waren letztes Jahr aber noch nicht in den Playoffs stehend. Das sind die Boston Bruins und die Detroit Red Wings zum Beispiel, die jeweils die Atlantic Division anführen, also das ist nicht mal knapp. Dann haben wir die Pittsburgh Penguins, über die wir gesprochen haben. Für mich auch völlig überraschend die New York Islanders und auch die Columbus Blue Jackets im Osten und dann noch 3 Teams im Westen. Anaheim Ducks haben wir gerade drüber gesprochen, Seattle Kraken und Chicago Blackhawks. Also nochmal, 8 Teams, die das letzte Jahr nicht drin waren, wären jetzt unter den ersten 16. Für dich nur eine Momentaufnahme oder ist das so ein sportlicher, wie will ich das sagen, Kipppunkt erreicht, dass halt so diese Teams, die in den letzten 5 bis 10 Jahren immer drin waren, es plötzlich nicht mehr schaffen, weil zu alt, zu schlecht gedraftet oder zu spät und die anderen Jungen jetzt den Rebuild quasi langsam mal abgeschlossen haben, dass jetzt dieses Jugendforsch durchkommt. Was ist es für dich, Momentaufnahme oder Kipppunkt?
Schwierig, also ich sage jetzt mal, bei allen 8, glaube ich, kann man ist es nur eine Momentaufnahme, aber es sind mit Sicherheit Mannschaften dabei, wo eben dieser Kipppunkt da ist, der kommen muss auch. Nehme ich jetzt ein Detroit, die ja letztes Jahr schon bis zum Ende der regulären Saison ganz, ganz knapp gescheitert sind, sage ich jetzt mal. Die New York Islanders mit Matthew Schaefer, der einfach einen unfassbaren Start zu seiner Karriere hingelegt hat, sind eine Mannschaft, die auch an einem Punkt angekommen ist in ihrem Rebuild, wo sie diesen Schritt gehen müssen. Chicago, Anaheim, diese jungen Mannschaften, die einfach über Jahre hinweg jetzt auf diesen Moment hingearbeitet haben, Bei denen kann es mit Sicherheit dieser Wendepunkt sein. Dann muss ich aber sagen, also im Augenblick bei Pittsburgh vielleicht doch eher eine Momentaufnahme, bei Boston aufgrund der Qualität ihres Kaders vielleicht eher doch nur eine Momentaufnahme, und mehr noch, glaube ich, als diese Mannschaften, würde ich jetzt mal behaupten, dass es in Fällen von Florida zum Beispiel eben nur eine Momentaufnahme ist, weil da von unten doch noch einiges nach oben kommen wird, glaube ich, im Laufe der regulären Saison, die dann dem einen oder anderen ihren Playoff-Platz noch streitig machen werden. Also es ist, finde ich, eine unglaublich spannende Phase jetzt. Es ist schön zu sehen, dass, wie gesagt, über die Hälfte aller im Augenblick in den Playoffs stehenden Mannschaften letztes Jahr nicht dabei waren, zeigt auch die Ausgeglichenheit der Liga. Macht das Ganze viel, viel spannender natürlich noch dazu, und es ist eben auch schön zu sehen, dass diese Rebuilds in Chicago, in Anaheim, in Detroit endlich Früchte tragen und dass die Spieler halt eben jetzt so weit sind, den nächsten Schritt zu gehen.
Ist auf jeden Fall super spannend, ja. Muss sich einfach nur mal anschauen, wie eng das Playoff-Rennen ist. Also viele, die weit draußen sind, selbst die Edmonton Oilers, die ja zuletzt überhaupt nicht konstant oder gut gespielt haben, sind im Endeffekt auch in ein, zwei Spieltagen, die gut laufen, plötzlich wieder drin im Playoff-Rennen. Also das könnte richtig spannend werden in dieser Saison. Ja. Zweiter Schlagschuss geht in Richtung Los Angeles. Da gab es eine Vertragsverlängerung. Adrian Kempe hat unterschrieben für 8 Jahre, momentan ja en vogue, dieser 8-Jahres-Vertrag, für 85 Millionen US-Dollar. Gesamt macht dann ein Jahresgehalt von 10,625. Damit hat er sein Gehalt fast verdoppelt von 5,5 auf jetzt 10,625. Für mich ein extrem spannender Spieler. Scharfschütze, also er hat ja so einen brutal harten und auch präzisen Schuss, hat aber auch diese Power-Forward-Elemente. Also er geht dahin, wo es wehtut, ist körperlich robust, spielt seine 10. Saison jetzt schon, 5 Playoff-Runs, bringt auch die Playoff-Erfahrung mit, hat seit der Saison auch ein A auf der Brust für den Assistenzkapitän. Also kurzum, spannender Spieler, Gehalt fast verdoppelt und trotzdem würde ich sagen, sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, oder?
Es hört sich immer so wahnsinnig an zu sagen, 10 Millionen sind ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber das ist nun mal die Welt, in der wir jetzt leben, was die NHL angeht. Und es war ein Vertrag, der ja zwar ein bisschen länger gedauert hat, in dem Sinne aber nicht wirklich irgendwie zur Debatte stand. Jeder wusste, LA kann, will und muss ihn eigentlich behalten. Er ist kein Spieler, den man einfach abgeben kann. In seinem Alter, mit seinen Qualitäten. Kempe wollte unbedingt in LA bleiben. Und wie gesagt, auch die Summe ist inzwischen Normalität. Das ist nun mal das, was ein Spieler von seiner Qualität heutzutage bekommt. Er ist im Schnitt bei, glaube ich, über 35 Toren pro Saison. Und wie gesagt, Tore sind nun mal das Premium und dafür wirst du bezahlt. Und er ist konstant, er bringt immer wieder seine Leistungen. Er ist meiner Meinung nach im Augenblick LA's Top-Spieler und deshalb eigentlich alternativlos ihn nicht zu verlängern, also sondern das musste passieren, es ist passiert, gut für die Organisation, gut für den Spieler, ja, und das ist halt nun mal das Gehalt, was du heutzutage gerechtfertigterweise bekommst, wenn du konstant so lange so gute Leistungen bringst.
Dritter Schlagschuss kommt aus Newark. Da gab es eine prominente Verletzung. Jack Hughes hat sich bei einem Teamessen an einem Glas die Hand aufgeschnitten. Ja. Also wie kurios kann es denn sein für Hughes selbst? Er spielt jetzt seine 7. Saison und wird auch in seiner 7. Saison keine 82 Spiele machen. Also er hat es noch nicht geschafft, in allen 7 Saisons komplett einfach mal durchzuziehen. Der Rekord liegt bei 78 aus der Saison 22-23. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Was bedeutet das für einen Spieler, der ja auch in seinem 7. Jahr nicht alle Spiele macht? Und wie sehr fehlt er den Devils? Und vielleicht auch noch ein Wort, Stefan, zu dieser kuriosen Verletzung.
Das ist eine Katastrophe für New Jersey. New Jersey hat hervorragenden Saisonstart hingelegt, ist auch eine Mannschaft, die aufgrund ihres Alters, ihrer Struktur, ihres Talentes mit Sicherheit eine Mannschaft ist, von der du erwartet hast, dass sie dieses Jahr einen großen Schritt nach vorne machen. Youth Brothers, die anderen jungen Spieler, die sie haben, Jesper Bratt. Es ist einfach eine gute Mannschaft mit einer guten Mischung, die für mich im Osten absolut zu den Titelanwärtern gehört hat. Die haben unglaubliches Verletzungspech allgemein, nicht nur Jack Hughes jetzt mit dieser kuriosen Verletzung, sage ich mal, sondern es fehlt ja ihre komplette rechte Seite bei den Verteidigern. Es ist frustrierend, glaube ich, für alle Beteiligten, nie sehen zu können, was denn wirklich möglich wäre in dieser Konstellation. Und ich glaube, genau das ist eben das auch für Jack Hughes, der ja mehrfach jetzt schon gezeigt hat, wenn er gesund ist und wenn er gut drauf ist, was er zu leisten imstande ist. Er ist einer der Top 10 Mittelstürmer dieser Liga. Er ist ein Superstar. Er hat 99 Punkte gemacht. Er ist natürlich körperlich ein kleinerer, leichterer Spieler, der ja, wahrscheinlich schon verletzungsanfällig ist im Sinne davon, es ist ihm halt jetzt genügend passiert in der Vergangenheit. Diese Verletzung jetzt ist natürlich einfach nur Pech. Also was soll man da groß zu sagen, wenn man sich an einem kaputten Glas so den Finger aufschneidet, dass man operiert werden muss und 8 Wochen ausfällt. Da kann man einem, das ist halt einfach nur unfassbares Pech für ihn, für die Organisation. Und ich hoffe sehr, dass es mental nicht zu große Auswirkungen auf ihn hat, weil irgendwann übernimmt natürlich die Frustration. Irgendwann fängst du an zu zweifeln, ob du jemals eine komplette Saison spielen kannst. Es ist schwierig. Also ich glaube jetzt, dass er mental viel Hilfe brauchen wird, von Mannschaftskollegen, von Familie, von Management auch. Und wie gesagt, ist Olympiasaison. Er hat kein gutes Four Nations Turnier gespielt letztes Jahr. Ich glaube, normalerweise steht es aber überhaupt nicht in Frage, dass er für Team USA bei Olympia spielen würde oder wird. Aber man muss jetzt einfach mal abwarten. Und alle diese Dinge zusammen sind natürlich was so einem jungen Kerl dann auch ein bisschen aufs Gemüt drücken wird. Also man muss ein bisschen aufpassen auf ihn, glaube ich.
Einen Olympia-Schlagschuss habe ich auch noch in der Hinterhand. Vorher erstmal Schlagschuss Nummer 4. Der behandelt den Sturmlauf in Boston. Die Bruins sind in den letzten 10 Spielen 8-2-0. Mhm. Und da scheint der erste deutsche NHL-Trainer Markus Sturm wirklich die richtigen Knöpfe zu drücken. Ich fand es bezeichnend, seine Ansprache in dieser Bruins-Doku Behind the Bee. Also für alle Boston-Fans absolute Pflicht, sich das anzuschauen. Da hat er gesagt, um das einfach mal zu übersetzen, in der wirklich knackigen Kabinenansprache, die ich von Markus Sturm so eigentlich gar nicht kenne, so können wir nicht spielen, ich will ruhig und nett sein, aber das muss jetzt aufhören. Wie hat es sich im letzten Sommer für euch angefühlt, also in Klammern, die Bruins hatten die Playoffs verpasst, so offen können wir nicht spielen, wenn wir gewinnen wollen, das geht so nicht, wir müssen das stoppen und es fängt bei mir an, es ist verdammt enttäuschend. Also zumindest seine Ansprache scheint ja irgendwas bewegt zu haben, denn mittlerweile ist Boston Erster in der Atlantic Division. Für dich reelle Playoff-Chancen für die Boston Bruins mit Markus Sturm?
Ja, natürlich. Wenn man sich die Situation jetzt anschaut, muss ich sagen, reell ist die Chance da. Es ist rein statistisch über die Jahre hinweg so gewesen, dass man normalerweise um den Zeitpunkt rum von American Thanksgiving, also das amerikanische Erntedankfest Ende November. Wenn man sich die Tabellensituation in den vergangenen 15 Jahren anschaut, zu dem Zeitpunkt, dass sehr wenige Mannschaften, die zu dem Zeitpunkt nicht in den Playoffs sind, sich über die Saison hinweg noch mit reinspielen können. Also das ist einfach so gewesen über die vergangenen Jahre und von daher natürlich eine reelle Chance. Glaube ich daran, dass die Boston Bruins von den Spielern her die Qualität haben, da zu bleiben, wo sie jetzt sind? Nein, das glaube ich nicht, gebe ich ganz offen zu. Glaube ich, dass Markus Sturm die Qualität hat, als Mensch und als Trainer weiterhin das Maximum aus dieser Truppe rauszuholen? Absolut. Dafür hat er das meiner Meinung nach in der Vergangenheit zu oft bewiesen. Er hat eine absolute Stärke in der Kommunikation. Der Marco ist ein, wie man so schön sagt, ein Menschenfänger, der einfach immer wieder mit seiner Art und Weise in der Lage ist, Leute dazu zu bringen, am selben Strang zu ziehen. Und das das zeigt er jetzt wieder. Er macht unfassbar gute Arbeit. Ich freue mich riesig für ihn. Und er hat aber auch gezeigt, dass er die Intensität, die nötige Intensität, die du als NHL-Trainer brauchst, auch hat. Und dass er eben nicht nur der nette Kerl von nebenan ist, der Schwiegersohn, den jeder haben will, so ungefähr, weil er immer, ja, so sieht er halt aus, er lächelt immer, er ist immer gut drauf, er ist immer nett, aber er kann auch anders. Und das muss er auch. Und das zeigt er auch. Und er hat der Marco ist ein Typ, der aufgrund seiner Karriere und vor allem aber auch aufgrund seiner Art sehr, sehr großen Respekt genießt in Nordamerika, in der NHL. Jetzt auch noch zeigt, dass er diesen Respekt, den er sich als Spieler erarbeitet hat, eben auch als Trainer verdient. Wir haben da in der Vergangenheit drüber gesprochen. Er hat seine Zeit investiert. Er ist als Assistenzcoach in der NHL zurückgegangen, den Schritt, um 4 Jahre lang Headcoach in der AHL zu sein, um sich auf diese Position vorbereiten, um zu lernen, was es braucht, ein Headcoach zu sein. Und er hat die Arbeit gemacht und jetzt im Augenblick sind es die verdienten Früchte dafür. Und ich hoffe wirklich, dass es für ihn so weitergeht. Ich hoffe, er überzeugt das Management der Boston Bruins davon, dass sie ihm vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen und sprich spielertechnisch noch ein bisschen behilflich werden. Weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Qualität der Mannschaft ausreicht, aber er zeigt, dass seine Qualität auf jeden Fall da ist und bewegt einiges in Boston und das ist super, das ist schön zu sehen.
Er spricht ja vor allen Dingen auch für sein System, weil ich gebe dir vollkommen recht, vom Spielermaterial her ganz schwierig, hätte ich die nicht mal in den Playoffs gesehen, sondern eher am Ende der Atlantic Division. Ja. Aber wie gesagt, er setzt auf Defensive, er ist ja auch deshalb so ausgerastet, weil sie in 3 Spielen 2x über 7 Gegentore gefangen haben. Das hat ihm natürlich gar nicht geschmeckt, aber ja, auch schön zu sehen. Ich will eigentlich ruhig und nett sein und dann fährt er da mal einen hin. Ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Man sagt ja immer wieder, du musst auch mit dieser jungen Generation umgehen können. Die wollen nicht mehr die Standpauken haben. Die musst du anpacken können. Also ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht bei den Boston Bruins. 5. Schlagschuss geht nach Detroit, auch ein Original Six Team. Da gibt es einen Shooting Star. Der junge Mann heißt Emmett Finney. Ist ein Siebtrunden-Pick aus dem Jahr 2023 an 201. Stelle ausgewählt worden von den Red Wings. Also im Football würde man sagen, das ist Mr. Irrelevant. Da gibt es ja den schönen Begriff für den letzten, der quasi gedraftet wurde. Er hat es geschafft vom Hockey Mr. Irrelevant, wenn wir das so übernehmen wollen, zum Publikumsliebling. Warum? In seinen ersten 9 Spielen für die Red Wings 4 Tore, 4 Assists, also 8 Punkte in 9 Spielen und eine Plus-Minus von +7 bei 16 Minuten 15 Eiszeit. Allerdings, jetzt kommt das Aber, was diese märchenhafte Story so ein bisschen eintrübt. In den letzten 10 Spielen kein einziger Scorerpunkt und eine -4 bei wohlgemerkt mehr Eiszeit, bei 16,55. Stefan, hattest du Emmett Finney irgendwie auf dem Zettel und ist der Hype um ihn schon verflogen?
Auf dem Zettel hatte ich ihn nicht. Hype verflogen hört sich zu negativ an, glaube ich. Sicherlich sind das die ersten 9 Spiele in deiner NHL-Karriere so zu machen, dann natürlich auch in einer Reihe mit Dylan Larkin. Das ist ein Traumstart, aber der hat sich relativiert. Das ist einfach das größte Problem. Die größte Herausforderung für junge NHL-Spieler ist Konstanz. Jeder Spieler, der auch nur ein einziges Spiel in der NHL macht, verfügt über Qualitäten als Eishockeyspieler, die nur ganz, ganz wenige Leute auf der Welt haben. Das ist einfach so. Jeder Spieler, der da endet, gehört zum Besten, was es in diesem Sport gibt. Aber dann eben konstant diese Leistungen zu bringen über einen langen Zeitraum hinweg, nicht nur eine Saison, sondern vielleicht 10, 12, 15 Jahre lang, das ist eben die große Herausforderung. Und rein statistisch gesehen, glaube ich, gibt es inzwischen so um die 8000 Spieler, die es jemals in die NHL geschafft haben. Ich habe die Prozente jetzt nicht im Kopf, aber die Hauptprozentzahl liegt bei Spielern, die unter 100 Spielen bleiben in ihrer kompletten Karriere, weil die Konstanz, das ist die große Schwierigkeit. Und vor allem bei jungen Spielern ist das die größte Herausforderung. Jetzt sieht man im Augenblick, klar, dass es bei ihm da Probleme gibt, sage ich jetzt mal, aber über harte Arbeit, da er ja gezeigt hat, dass er das Talent hat, bin ich davon überzeugt, dass er auch wieder zurückfinden wird in die Erfolgsspur, was Scorerpunkte angeht. Was zeigt, dass man in Detroit natürlich an ihn glaubt, ist der Fakt, dass er auch nach 10 Spielen ohne Scorerpunkt weiterhin in der Aufstellung ist. Das zeigt, dass er überzeugt hat, dass er die Leute, die Trainer, das Management davon überzeugt hat, dass er auch ein sogenanntes B-Spiel hat. Sprich, wenn er nicht punktet, kann er trotzdem produktiv sein im Sinne der Mannschaft, kann ihnen helfen zu gewinnen, ist defensiv verantwortungsbewusst und bleibt so in der Aufstellung. Und nur dann kann er natürlich auch die Chance haben, wieder zu scoren irgendwann. Und es ist ein sehr guter Anfang zu einer vielversprechenden Karriere, die man so vielleicht nicht unbedingt hat kommen sehen.
Dann kommen wir zum sechsten und letzten Schlagschuss für heute. Und der führt uns zu einem Luxusproblem in Kanada. Es geht um die Nominierung für die Olympischen Spiele 2026 und zwei Namen werden da ganz heiß diskutiert. Also ich muss wirklich schmunzeln, weil das sind solche Luxusprobleme, da muss man wirklich fast drüber lachen. Macklin Celebrini oder Connor Bedard? Wen soll Kanada mitnehmen zu den Olympischen Spielen? Celebrini von den San Jose Sharks, ein First Overall Pick 2024, 19 Spiele, 10 Tore, 17 Assists, macht 27 Punkte. Er ist der drittbeste NHL-Scorer. Auf der anderen Seite Connor Bedard, Chicago Blackhawks, First Overall 2023, 18 Spiele, 10 Tore, 16 Assists, macht 26 Punkte, also einen weniger und damit viertbester Scorer der Liga. Stefan, solche Probleme hätte ich auch gern.
Ich glaube, die hätten wir alle gern. Wen soll man da mitnehmen?
Beide.
Für mich gehören beide in diese Mannschaft. Aber du musst so eine Mannschaft für so ein Turnier natürlich, klar, da musst du dir Gedanken machen. Kanada wird dieses Luxusproblem, was Eishockey angeht, immer haben. Und es gibt genügend Leute, die dir sagen, die zweite Mannschaft von Kanada würde wahrscheinlich bei Olympia auch noch um Medaillen mitspielen. Und so abwegig ist es gar nicht, weil sie natürlich einfach unfassbar viel Qualität haben. Ich glaube aber, wenn du zurückdenkst ans Four Nations Turnier, die Intensität der Spiele gegen die Amerikaner, die sind doch was dich dazu zwingen wird, bei deiner Mannschaftsaufstellung diesen Faktor ein bisschen mitzubedenken. Natürlich muss man auch ganz klar dazu sagen, sind die Regelungen bei Olympia, einem IIHF-Turnier, anders als beim Four Nations Cup. Situationen wie drei Schlägereien innerhalb von 2 Minuten wird es da nicht geben, weil du bei Olympia dann sofort eine Spieldauerstrafe kriegst und raus bist. Das heißt, das kann man sich bei Olympia nicht erlauben. Deshalb wird die Physis bei diesem Turnier keine so große Rolle spielen wie beim Four Nations Cup oder in der Vergangenheit bei World Cups of Hockey, was, glaube ich, für Celebrini und Bedard von Vorteil ist. Wenn man sich jetzt Kanadas Aufstellung anschaut und die zwei Mannschaften miteinander vergleicht, würde ich Macklin Celebrini im Augenblick vor Sam Bennett mit zu Olympia nehmen? Ja, wahrscheinlich schon. Würde ich im Augenblick, und natürlich ist er auch noch verletzt, kommt auch noch dazu, einen Connor Bedard vor einem Mark Stone mit zu Olympia nehmen? Ja, würde ich wahrscheinlich auch noch. Also, aber wie gesagt, das sind so Dinge, die müssen sich einfach noch ein bisschen entwickeln. Das sind hervorragende Saisonstarts für die zwei jungen Kerle. Aber wir müssen halt schauen, wo sie am Ende stehen, wenn es dann wirklich zur Nominierung kommt. Und du brauchst bei einem Turnier, was über 14 Tage geht, alles in deiner Mannschaft. Du brauchst Energie, jugendlichen Enthusiasmus, du brauchst Kraft, du brauchst Erfahrung, du brauchst Skill. Da gehört alles mit dazu. Und wie gesagt, so eine Mannschaft dann zusammenzubauen, wenn man so viel Talent hat, ist vielleicht sogar ein bisschen schwieriger, sage ich jetzt mal, als es vielleicht Deutschland hat, um ganz ehrlich zu sein, weil so viele Fragezeichen gibt es bei uns nicht. Du nimmst das Beste mit, was du hast und fertig. Was in Kanada vielleicht auf dem Papier nicht immer der Fall ist.
Es bleibt auf jeden Fall spannend und ich bin auch gespannt, wie das dann zusammengepuzzelt wird. Denn kleineres Eis heißt natürlich auch wieder, körperliche Spieler sind vielleicht doch wertvoll, wenn auch keine Fighter. Also ich bin wirklich gespannt. Also in der Haut der General Manager möchte ich auch beim Luxusproblem nicht stecken. Gleichwohl Ich glaube, bei Kanada kannst du keine falsche Entscheidung treffen. So ehrlich muss man dann auch sein an der Stelle.
Aber auch da sind in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen worden. Ich erinnere mich zurück an Olympia 2006 in Turin. Schau dir die kanadische Nationalmannschaft von dem Turnier an. Da sind Situationen dabei, da sind Spieler dabei, die würdest du in 100 Jahren nicht in dieser Mannschaft sehen, und sie sind mitgenommen worden aufgrund von gewissen Qualitäten, die dann aber am Ende nicht funktioniert haben. Und das Abschneiden der kanadischen Nationalmannschaft war damals sehr, sehr enttäuschend. Ich glaube, sie waren 7. oder 8. oder sowas, also wenn ich mich da richtig dran zurückerinnere und ans richtige Jahr auch denke, glaube ich. Und es ist schon nicht so einfach. Ich würde gerne in der Haut stecken und diese Entscheidungen treffen dürfen, aber es ist doch was, über das man, und das macht ja Kanada dann auch immer, viel sprechen muss, viel analysieren muss. Deshalb ist es ja auch eine Situation, in der viel, viel Erfahrung, was auch die Manager angeht, zusammenkommt. Und ich kann mich erinnern, dass ich beim Coaches-Symposium irgendwann mal war der komplette Trainerstab der kanadischen Olympiamannschaft und hat eine Stunde nur darüber gesprochen, wie man diese Mannschaft zusammengebaut hat. Und ich fand das unfassbar interessant und informativ. Und ich glaube, für uns alle Eishockey-Fans, für jeden, der diesen Sport liebt, ist das Olympiaturnier in Mailand etwas, auf das sich jeder freut und das wir kaum erwarten können.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Schönes Schlusswort. Dann warten wir einfach, Stefan, wann bei dir das Stellenangebot für den GM von Team Canada mal reinflattert. Ich bin gespannt. Genau. Lass es uns wissen.
Ich halte nicht die Luft an, sagen wir mal so.
Wäre bitter, könntest du einen langen Atem brauchen,
könnte um Probleme
im Bild zu bleiben. Aber sag niemals nie, so viel steht fest. Stefan, vielen lieben Dank wie immer für deine Expertise. Schön, dass du noch dazugekommen bist. Nochmal liebe Grüße nach Dallas an Liam Bixler an der Stelle. Und ich würde einfach vorschlagen, wir hören uns in der nächsten Episode. Das ist dann Nummer 33. Bis dahin, servus, macht's gut.